Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. People's Justice, das auf der Documenta inzwischen abgehängte Großbild der Gruppe Taring Pardi, beschäftigt uns heute noch einmal. Und das, was uns der Skandal um antisemitische Karikaturen darauf, über die kuratorische Praxis der Weltkunstschau, über Antisemitismus in Indonesien und über die Zukunft großer Kunstausstellungen sagt. Und anschließend beschäftigt uns die Zukunft des Kinos. Darüber diskutieren gerade Expertinnen und Experten in Berlin. Ein Jude mit Schläfenlocken, mit dicker Zigarre im Mund und raubtierartigen Zähnen. Der Jude also als gieriger Kapitalist. Das ist eines der Bilder auf der großformatigen Arbeit People's Justice, die rund 20 Jahre alt ist und in Indonesien Teil einer antikapitalistischen Protestbewegung war. Vor 20 Jahren, wie gesagt. Heute löst sie auf der Documenta berechtigterweise Empörung aus. Ich habe vor der Sendung mit unserem Kritiker Carsten Probst über das Bild gesprochen und ihn gefragt, welche Bildtradition wir hier gesehen haben.
Also die Bildtradition wird auch in dem Begleitbuch der Documenta noch einmal geschildert. Es ist ganz klar, dass es natürlich eine politische Kunst ist, was dieses Kollektiv Taring Pardi macht. Darin ist sozusagen seine ganze Existenz ja schon begründet. Die Herkunft aus den Protesten rund um die indonesische Wirtschaftskrise in den sozialen Unruhen der 1990er Jahre. Also das Kollektiv hat damals Demonstrationen, aber auch Karnevalsveranstaltungen oder Konzerte mit diesen Plakaten ausgestattet. Also sie dienen natürlich explizit der politischen Agitation gegen den Kapitalismus, der verantwortlich gemacht wird für die Gewalt, die die gesellschaftlichen Kräfte in Indonesien gegeneinander treibt, dass eigentlich durch die kapitalistische Ordnung gesellschaftliche Kräfte, die vorher eher in Harmonie gelebt hätten, ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang, jetzt gegeneinander aufgebracht werden. Und der Name des Kollektivs Taring Pardi, das kann man mit Reisfangzähne übersetzen. Das soll auf die scharfen Spitzen eines ungeschälten Reiskorns verweisen, also das Grundnahrungsmittel der Arbeiter in Indonesien, die eben damals wütend auf die Straße gingen.
Ja, auch eine Art Selbstermächtigung oder Versuch zumindest danach, wenn man sagt, auch der Reis hat scharfe Zähne, dann können wir sozusagen, wir Unterdrückten, die wir von Reis leben, müssen uns möglicherweise auch wehren. Nun ist ja das eine die Kritik am Kapitalismus, das andere ist, wenn ich Juden sozusagen archetypisch als Kapitalisten darstelle, also eine Verbindung herstelle zwischen dem Glauben einerseits und dann auf der anderen Seite dem als ausbeuterisch empfundenen Wirtschaftssystem. Und diese Verbindung gibt es ja gar nicht. Das ist in Indonesien offensichtlich kein Problem. Man bemerkt es vielleicht nicht mal.
Ja, ich glaube, dass das leitende Kollektiv der Documenta Ruan Grupa dieses Bild durchaus bewusst angeschaut hat und auch vorher wusste, was darauf zu sehen ist. Mir scheint nach allem, also was bisher dazu verlautbart wurde, dass Ruan Grupa eben davon ausging, dass das, was im Begleitbuch zu finden ist, als Erläuterung der historischen Umstände ausreicht und dass man sich jetzt hier in der Vermittlung etwa bei diesem großen Bild People's Justice nicht noch einmal extra von den Darstellungen distanzieren muss, sondern sozusagen ein historisches Setting schafft, das sozusagen seine eigenen Kontexte weitgehend auch selbst darstellt und eben nicht als Stellungnahme der Gegenwart. Solche historischen Settings sind ja auch eigentlich in der kuratorischen Praxis üblich, auch durchaus in europäischen Museen. Also es werden nicht immer überall Warnschilder, Distanzierungen, Erläuterungen angebracht, wo es offensichtlich um historische Bilder geht, die verfängliche politische Inhalte zeigen. Insgesamt ist ja mein Eindruck von dieser Documenta, dass Ruan Grupa durchaus sorgfältig kuratiert haben, dass sie also großen Wert darauf gelegt haben, dass gerade bei sehr kühnen Kompositionen, sehr kühnen Installationen und Kombinationen von Bildwerken eine einigermaßen stimmige Übergänge geschaffen werden. Und sie haben eben auch, glaube ich, eben dieses große Banner sicherlich gekannt am Friedrichsplatz. Sie haben eben aber offenkundig, das geht aus den nachgereichten Statements hervor, nicht damit gerechnet, dass das hier so als gegenwärtiges Statement aufgefasst wird. Aber muss man sagen, die Documenta ist nun mal, und so wird auch so wahrgenommen, eine große, die große Gegenwartskunstausstellung.
Und man muss damit rechnen, dass jedes Bild, das ich in diesen Kontext stelle, auch als Kunstwerk von heute wahrgenommen wird.
Das ist sozusagen in dieser Ausstellung absolut impliziert. Nur wollte ich quasi mit meiner Erläuterung oder mit meiner Vermutung deutlich machen, dass hier zwei Formen von Vermittlung aufeinanderprallen, die nicht hinreichend von Juan Grupa eben weiter reflektiert worden sind.
Abgesehen davon, dass eine solche Abbildung auch mit mehr Vermittlung nicht vermittelbar ist.
Das davon abgesehen, also es hätte dazu einer eigenen künstlerischen Intervention gebraucht, die sich sozusagen von diesen historischen Zeiträumen, in denen Tarin Padi ja praktiziert hat oder wo sie ihre eigene kollektive Herkunft haben, die dies noch einmal ja bildlich auffasst oder in irgendeinen neuen Rahmen setzt, um hier eine wirklich ganz deutliche Distanzierung aus der Gegenwart heraus, aus der speziell deutschen Gegenwart heraus, auch nochmal anzubringen.
Jetzt haben Sie gesagt, an anderen Stellen ist es Juan Grupa sehr gut gelungen, die Kunstwerke sozusagen selbst zum Sprechen zu bringen. Wo funktioniert es besonders gut und was funktioniert besonders gut?
Ja, wir haben ja auf dieser Documenta durchaus einige ja geradezu überwältigende Bildideen gesehen, die da kreiert wurden. Einige bleiben auch, finde ich, durchaus im Gedächtnis, auch wenn jetzt alles im Strudel dieser Debatten um People's Justice untergehen sollte. Aber zum Beispiel diese raumgreifende Intervention der thailändischen Barnor Collaborative Arts and Culture in der Documenta-Halle, die eröffnet auch so einen sehr breiten historischen Horizont. Ja, mit ganz kühnen Wolken, also die Existenz dieses Kollektivs gründet im sozialen Bildungsengagement enthalten mit in diesem Fall für die Milch- und Reisbauernwirtschaft in Thailand und die Installation in der Documenta-Halle wirkt eigentlich wie so ein verfremdeter Tempelbezirk mit einer Skateboardrampe, auf der der indische Ramayana-Mythos, der auch in Südostasien großen moralischen Einfluss hat, so mit einer wilden Götter-Dämonen-Szenen-Abfolge erfahrbar werden soll. An den Wänden leuchten dann elektrifizierte Schattenspiele, die großen Windmühlen ähneln. Ein riesiges Graffiti-artiges Wandgemälde verbindet diesen Mythos auch dann auch noch mit Märchenfiguren der Gebrüder Grimm, um Kassel eine Referenz zu erweisen. Und dann ist das Ganze, als wäre das nicht schon irre genug, nochmal gekoppelt mit dieser Lumbung-Druckerei, die gleich nebenan, neben dieser Installation, eifrig Programmhefte und Plakate der Documenta druckt und die quasi auch kein Ausstellungsobjekt ist, sondern einfach nur nochmal diese gelebte kulturelle Praxis versinnbildlichen soll, durch die sich individuelles Handeln potenzieren lässt. Also an so einer gekoppelten installativen Inszenierung, wie Sie sie da in dieser Documenta-Halle sehen, können Sie sehen, dass hier quer durch alle Zeiten hindurch und durch verschiedene Kulturen Verbindungen gesucht werden, die durchaus verwirrend sein können, aber auch auf ihre Weise in der Kühnheit durchaus mitreißend.
Also in der ganzen Diskussion um den Antisemitismus auf der Documenta kann man an solchen Stellen sehen, dass eigentlich von Juan Grupa, dem kuratierenden Kollektiv, ein sehr freundliches, sehr offenes, sehr zugewandtes, die Kulturen kombinierendes Gesicht gemeint war?
Genau, ich glaube, das war die ursprüngliche Intention und zu Teilen ist das auch spürbar bis zum 20. Juni, wo dann plötzlich diese merkwürdigen Karikaturen, antisemitischen Karikaturen auftauchten auf dem Friedrichsplatz. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man eigentlich sagen, es war eine einladende, tiefgründig, manchmal sogar fröhliche, ironische Schau, so einer kuratorischen Virtuosität, wie man sie unter dem Dach der Documenta ja auch schon lange nicht mehr gesehen hat. Insofern, ja, diese Schau hat was gewagt und lange schien es, als würde ihr das Wagnis sogar glücken. Und das ist jetzt leider extrem gefährdet worden durch diese Fahrlässigkeit im Umgang mit den Bildern von Tarin Padi.
Carsten Probst über die Gruppe Tarin Padi und die Documenta. Woher der latente Antisemitismus in Indonesien kommt und wie er Eingang in die antikapitalistische Protestkultur des Landes gefunden hat, dazu ein Bericht von ARD-Korrespondent Holger Senzel aus Singapur.
Gendia, Gendia, die Pflanze. Ein Lied über Armut und das Landleben. Dorfplatz als Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, das war ja auch das indonesische Konzept für die Documenta. Ein altes Lied übrigens, das von der kommunistischen Partei während der Suharto-Herrschaft populär gemacht wurde. Zwischen 400.000 und 1 Million Kommunisten ließ der Diktator ermorden. Auf diese furchtbare Zeit beziehe sich das Kasseler Großplakat, behauptet Tarin Padi. Das Kollektiv entstand kurz nach Suhartos Rücktritt 1998. Die Untergrundkünstler besetzten eine verlassene Kunstschule, soziale und politische Ungerechtigkeit. Das ist ihr Thema. Antisemitismus? Die Galeristin und Kunstsammlerin Deborah Iskander aus Jakarta kann mit dem Begriff nicht viel anfangen.
Ich habe von der ganzen Aufregung gehört. Ich meine, sie sind Indonesier und sie sind Muslime. Wir haben nicht viele Juden in Asien. Das ist nicht Teil unserer Geschichte.
Weniger als 200 Juden leben im viertgrößten Land der Erde mit den weltweit meisten Muslimen. Aus Angst vor Anfeindungen geben sie sich in der Regel nicht als Juden zu erkennen. Radikale islamistische Gruppen haben in den vergangenen Jahren an Einfluss gewonnen. Sie kultivieren ganz offen Judenhass und der öffentliche Widerspruch dazu ist eher zurückhaltend. Bis heute unterhält Indonesien keine Beziehungen zu Israel und bis 2018 durften Israelis nicht einmal nach Indonesien einreisen. Das allein erklärt natürlich nicht die antisemitischen Motive auf einem Bild von Untergrundkünstlern, aber sowohl Sensibilität als auch gesellschaftliches Klima sind grundlegend anders im muslimisch geprägten Indonesien. Die Position Indonesiens ist absolut klar, sagt die Journalistin Milly Lokito. Wir stehen an der Seite der Palästinenser im Gazastreifen.
Indonesia's position is very clear on supporting the Gaza Strip.
Die Journalistin sagte das in einer Diskussion über die Eröffnung des Holocaust-Museums Anfang des Jahres auf der Insel Sulawesi. Es gab landesweite Proteste und Forderungen nach Schließung der Gedenkstätte.
The political issue was one thing with Indonesia firmly on the side of Palestine.
Die politische Position Indonesiens an der Seite der Palästinenser ist eine Sache, entgegnete der Moderator. Aber hier gehe es doch darum, an die grausame Geschichte der Judenverfolgung zu erinnern. Das mag sein, konterte die Journalistin, aber welche Relevanz hat das für uns? Um welche Geschichte geht es denn hier?
I'm questioning the relevance here. It is about honoring history, but whose history?
Und forderte stattdessen eine Gedenkstätte für die Kolonisierung Indonesiens durch die Niederländer. Mit den kolonialen Ausbeutern kamen im 17. Jahrhundert die ersten Juden nach Indonesien und werden teilweise noch heute mit dieser düsteren Zeit identifiziert. Das alles sind keine Geheimnisse. Auch der Stein des Anstoßes, das Großplakat mit antisemitischen Motiven, ist über 20 Jahre alt. Die Verantwortlichen der Dokumente hätten bloß googeln müssen, um sich womöglich eine Menge Ärger zu ersparen.
Holger Senzel aus Singapur über die Protestkultur in Indonesien und ihren latenten Antisemitismus. Stefan Kolderhoff ist in der Kultur-Heute-Redaktion für die Kunst zuständig. Herr Kolderhoff, man hätte nur googeln müssen, das hat man aber offensichtlich nicht getan. Carsten Probst hat es vorhin gesagt, die Documenta wollte glaubhaft freundlich sein und inklusiv. Hier fehlte es aber bei den Kuratoren offenbar an der Kompetenz, das Zeigen eines solchen Bildes richtig zu bewerten. Diese Abkehr vom Kuratorenprinzip, das Zulassen von allen möglichen Ideen und Haltungen, eigentlich ein schöner Gedanke. Viele Theater arbeiten mittlerweile kollektiv. Funktioniert ein solches Prinzip aber nicht bei einer Ausstellung von der Größe der Documenta?
Also abgesehen davon, dass Sie damit ja sagen, beim Theater funktioniert es immer, da bin ich auch nicht so ganz sicher, Herr Biesler. Nein, das kann man so grundsätzlich, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, in der Kunst bei großen Ausstellungen gut im Kollektiv zu arbeiten. Das hat es übrigens bei der Documenta auch schon gegeben, und zwar sehr früh. 1968, die vierte Documenta, wurde nicht von einer Kuratorin geleitet, auch nicht von zweien, sondern von einem 24-köpfigen Documenta-Rat. Es hatte vorher Protest gegeben. Vorher waren es immer der Gründer Arnold Bode und sein Adlatus Werner Haftmann, von dem wir inzwischen wissen, dass er in NS-Organisationen federführend tätig war, die das Ganze gemacht haben. 68 dann anders. Aber es gab damals auch noch eine ganz klare Sichtweise auf die Kunst. Es gab den westzentrierten Blick, also gute Kunst kam nur aus den Vereinigten Staaten oder aus Europa. Und dann gab es noch ein paar ganz wenige andere Länder, die auch noch galten. Das waren sehr konservative Einstellungen, ein sehr konservatives Kulturverständnis. Da konnte man sich leicht drauf verständigen. Inzwischen ist die Welt viel, viel diverser geworden. Inzwischen gibt es ganz andere Themen, gibt es Gott sei Dank ganz andere Blickrichtungen, auch auf die historische Entwicklung der Kontinente. Und das führt natürlich zu Auseinandersetzungen und zu ganz unterschiedlichen Positionen. Und darüber muss man reden. Man kommt immer wieder darauf zurück. Die Kommunikation, das Reden ist das Wichtige.
Ja, ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die wir beobachten. Ja. Wer über was reden darf, reden sollte, reden kann überhaupt und kompetent ist dafür, darüber wird ja viel diskutiert. Funktioniert denn die Struktur der Documenta, wenn hier offenbar nicht vermittelt werden konnte von der Documenta-Leitung an die Kuratoren, was auf dem Friedrichsplatz nicht geht?
Also da muss man zumindest Fragen stellen. Und diese Fragen sind ja in den letzten Tagen auch gestellt worden, auch in Richtung auf dieses Kollektiv Taring Padi, das da diese Werke aufgestellt hat, dessen Mitglieder übrigens nicht mal zur Hälfte muslimischen Glaubens sind. Also wenn hier immer vom muslimischen Antisemitismus die Rede ist und das immer gesetzt wird als Selbstverständlichkeit, da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich die Hauptintention dieses großen Plakates gewesen ist. Nein, es muss natürlich gefragt werden, wer nimmt Aufsichtspflichten wahr? Wie weit können die gehen in der Kunst? Wo ist die Grenze zwischen Aufsicht, Kontrolle, Vereinbarung und dem, was dann natürlich Zensur ist? Wer redet über Kunstfreiheit, über Grenzen der Kunstfreiheit? Das hat selbst der Bundespräsident ja bei der Eröffnung am Samstag schon festgestellt. Da hat es offenbar Defizite gegeben und da hat es von der Kulturstaatsministerin über die hessische Kulturministerin bis zur Geschäftsführerin der Documenta offenbar zu viel Vertrauen gegeben und zu wenig Nachfragen.
Nochmal grundsätzlich, das Thema haben wir gerade schon angesprochen. Die Documenta wollte Weltkunstausstellung sein. Sie blieb aber doch im Wesentlichen Kunstdefinitionen verpflichtet, die in der westlichen Welt geprägt worden sind. Deswegen hat es auch funktioniert, obwohl ein Kollektiv da kuratiert hat zum Beispiel. Sind diese Prinzipien überholt oder zu eng, also sich hauptsächlich auf den westlichen Kunstbegriff zu konzentrieren? Carsten Probst hat gerade gesagt, diese Karikatur kann man nicht einfach als Karikatur zeigen, sondern man hätte sie künstlerisch noch überformen müssen. Ist also die Abkehr von unseren Prinzipien falsch oder
nein,
unsere Ansprüche?
Ich glaube, ehrlich gesagt, der Drop ist gelutscht, Herr Biesler. Da müssen wir gar nicht mehr drüber diskutieren, ob wir nicht zurück müssen zum westzentrierten Blick. Nein, das müssen wir nicht, das wollen wir nicht, das sollen wir nicht. Wir sollen, wollen, müssen unseren Horizont erweitern und diese anderen Positionen genauso ernst nehmen wie die eigenen. Wobei das ja auch schon wieder eine patriarchalische Einstellung ist, dass wir sie ernst zu nehmen haben. Nein, das ist der richtige Weg, aber er muss verhandelt werden. Es muss darüber geredet werden. Und das soll ja nun, die Documenta hat es unter anderem in diesem Programm angekündigt, endlich stattfinden, hoffentlich bald.
Stefan Koldorf über die Documenta 15 und die antisemitischen Karikaturen, die inzwischen ja dort nicht mehr zu sehen sind. Vielen Dank. Die Kinos sind schwer getroffen worden von der Corona-Pandemie. Wir haben darüber berichtet, sie blieben länger geschlossen als andere Einrichtungen und die Besucherinnen und Besucher finden auch im zweiten Corona-Jahr nur schwer zurück, ähnlich ja auch wie in Theater- oder Konzertsäle. Wie es nach der Pandemie aussehen wird, das ist im Augenblick schwer abzuschätzen, aber die Kinos planen für diese Zeit und zwar langfristig. Derzeit treffen sich Expertinnen und Experten in Berlin zur Konferenz Cinema Vision 2030. Auch Christian Breuer, Vorsitzender der AG Kino, in der mehr als 300 unabhängige Filmkunsttheater zusammengeschlossen sind. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob sich das Kino jetzt nach Digitalisierung und dem Einbau von bequemen Sesseln und Snacktheken noch einmal neu erfinden muss.
Also ich glaube, das Neuerfinden, das ist Teil der Geschichte des Kinos. Denn wenn man zurückdringt, es kam das Fernsehen, die Videokassette und so weiter. Und natürlich ist die Pandemie und auch der brutale Angriffskrieg der Russen in der Ukraine tatsächlich auch wieder eine Zeitenwende. Und wir müssen uns natürlich fragen, was verändert sich? Was verändert sich nicht nur im Markt mit den Streamingdiensten, sondern wie verändert sich eine Gesellschaft? Wir sehen eine junge Generation, die erwartet, von ihren kulturellen Institutionen Verantwortung zu übernehmen und Minderheiten, die sich nicht mehr unterdrücken lassen wollen, die nach Sichtbarkeit drängen. All das und natürlich die Verhaltensänderung durch die Pandemie sind Herausforderungen. Und da wollen wir nach vorne denken, weil wir an die Zukunft des Kinos glauben.
Was in der Corona-Pandemie ein Nachteil war, nämlich dass das Kino ein Ort kollektiven Erlebens ist, das wollen Sie stärken, lese ich bei Ihnen. Wie denn, indem das Licht anbleibt, damit jeder sieht, dass noch andere da sind?
Was wir gerade sehen, es funktionieren Events, es funktionieren Events um Filme. Aber viele Filme, die sehr gut sind, von Berlinale, Cannes, Venedig, die tun sich sehr schwer. Und da sind wir gefordert. Aber wir sehen auch, während sich alles um uns herum verändert hat, ist das Kinoerlebnis dasselbe geblieben. Wir sitzen da 90 Minuten, 120 Minuten mit Fremden zusammen, sehen eine toll erzählte Geschichte und das bei flackerndem Licht. Und genau darum geht es jetzt hier in der Konferenz. Wie sehr müssen wir uns auf das verstärken, was wir können, was wir immer gut gemacht haben seit 100 Jahren bei allen technischen Veränderungen. Aber natürlich auch, wie erreichen wir über digitale Kanäle das Publikum? Wo gibt es Potenziale, aufmerksam zu machen auf unser Programm? Und vor allem natürlich wie immer, wie erreichen wir die junge Generation?
Ja, wenn Sie sagen, die Events funktionieren eigentlich, also Filmfeste zum Beispiel funktionieren, oder wenn Sie auf was besonders aufmerksam machen, eine Aktion machen, wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr an die Hand genommen werden, mehr darauf hingewiesen werden, was es im Kino zu sehen gibt, während sie vorher vielleicht selber ausgesucht haben?
Also ich glaube ganz sicher, dass das Kuratieren an Bedeutung gewinnt. Warum? Es gibt ja eine Vielzahl an audiovisuellen Angeboten, gar nicht nur was Kino, Streaming oder Fernsehen haben. Das ist dann bei TikTok und YouTube geht das ja weiter. Und ja, das ist dann oft eine Orientierungslosigkeit, um die es da geht und für die man Orientierung schaffen muss und geben muss dem Publikum.
Sie haben eingeladen Expertinnen und Experten aus vielen europäischen Ländern, aber zum Beispiel auch aus den USA und China. Was ist da anders? Was ist da vielleicht schon in einer Zukunft, die wir noch erleben werden?
Jedes Kino, egal ob es ein großes Multiplex oder ein ganz kleines Land- oder Arthouse-Kino ist, verortet sich irgendwo. Und da will die Konferenz schauen, wo sind die Innovationen, die Ansätze. Und wenn wir dann den chinesischen Kollegen erzählt gesehen haben, unglaublich unterhaltsam auf der Bühne und dann erzählt, wie ganze Einkaufszentren voll Schlange stehen für den Start und man dort schon über Blockchain-Technologie und die Umsetzung im Kino nachdenkt.
Wie könnte das gehen?
In dem Sinne, dass es ganz neue Blockchains gibt, die NFTs, die dann nur einmal einzigartig sind und mit denen man dann gezielt auf bestimmte Ereignisse, Filme, Aufmerksamkeit macht und ein Publikum bindet. Tatsächlich muss ich sagen, ich muss mir das noch im Detail anschauen. Oder eben, wenn ich die amerikanische Kollegin sehe, wo man dann merkt, wie dort Events, ganz große, aber auch sehr kleine Events in der Nachbarschaft kreiert, geschaffen werden, dann ist das doch sicherlich eine Inspiration, auf die man auch hier in Kinos, in kleinen Orten, in Kiezen auch sehr gut umsetzen lassen kann.
Also das Kino muss näher ran an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die kommen nicht mehr von alleine.
Ja, wenn man jetzt die Ergebnisse ansieht. Wir haben Filme, die laufen wie vor der Pandemie. Das sind im Mainstream ein Bond, ein Spider-Man, ein Batman. Und das sind im Arthouse ein Everything, Everywhere, All at Once oder ein Nomadland und der Rausch. Aber wir müssen schauen, wie wir in dieser Welt, die nur noch auf einzelne Hypes und Likes und geteilt werden fokussiert ist, wie wir da auch die Vielfalt wieder stärker zu sehen kriegen.
Sagt Christian Breuer von der AG Kino über die Zukunft des Kinos. Was fehlt, sind die Kulturmeldungen. Michael Köhler hat sie.
Das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland endet diesen Monat. Im Jüdischen Museum Berlin trifft dazu morgen unter anderem der Deutschrapper Ben Salomo auf, der in Erinnerung an die Opfer von Halle und Hanau seinen Song Diduschka produziert hat. In der Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk ist er morgen früh um 9.30 Uhr ausführlich zu hören. Zum Dokumentarskandal sagt er da:
Wenn die Dämonisierung und die Diffamierung von Juden, Antisemitismus jetzt irgendwie Kunst und Meinung sein soll, also Hass soll Kunst und Meinung sein, dann frage ich mich wirklich, was Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg und aus Auschwitz gelernt hat. Offenbar gar nichts.
Mehr dazu morgen in der Sendung Tag für Tag. Die Schriftstellerin, Dichterin und Übersetzerin Patrizia Cavalli ist im Alter von 75 Jahren in Rom gestorben. Vielleicht war sie aber auch erst 73. Es gibt da widersprüchliche Angaben über ihr Geburtsjahr. Cavalli veröffentlichte Gedichtbände, Erzählungen. Sie trat auch als Shakespeare- und Molière-Übersetzerin hervor. Für ihr in mehrere Sprachen übersetztes lyrisches Werk wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Es gibt die Liebe nicht, schrieb sie in einem Gedicht. Es gibt nur die Menschen, die wir lieben. Auf Deutsch ist erschienen ihr Band »Diese schönen Tage«, ausgewählte Gedichte 1974 bis 2006. Das erste Selbstporträt des deutschen expressionistischen Malers Ernst Ludwig Kirchner kommt für, was schätzen Sie, na, so 10 bis 15 Millionen Dollar Ende des Monats unter den Hammer. Es stammt aus dem Jahr 1907, das ist die Zeit des Höhepunkts der expressionistischen Künstlervereinigung Die Brücke, und ist eine farbintensive, farbexplosive Verbeugung vor Vincent van Gogh. Denn Kirchner malt sich selber in Naturumgebung mit gelbem Spitzhut und Pfeife. Und damit erinnert er an van Goghs Selbstbildnis von 1887 mit Strohhut und Pfeife.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Vielen Dank. Die Corona-Strategie für den Herbst und das Erdbeben in Afghanistan. Zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten in Ihrem Radio. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.